Einmal pro Woche stattete ein Mitglied der Uhrmachergilde Jeremy einen Besuch ab. Es war keine offizielle Angelegenheit, oft gab es Arbeit für ihn oder es galt, neue Entwürfe abzuholen. Eins musste man dem jungen Mann lassen, in Hinsicht auf Uhren war er genial. Jeremy saß kerzengerade am Tisch und seine Augen glänzten. »Ah, Doktor«, sagte er, »wie nett von dir, mich zu besuchen.« Dr. Hopkins sah sich in der Werkstatt um. Er bemerkte Veränderungen. Ein mit Skizzen bedecktes Wandstück aus Latten und Verputz war irgendwo entfernt worden und stand nun auf einer Seite des Raums von einer Staffelei getragen. Früher hatten Uhren in unterschiedlichen Konstruktionsstadien auf den Werkbänken gestanden, aber jetzt sah er dort Kristalle und dicke Glasscheiben. Außerdem roch es nach Säure. Es knisterte und blaues Licht flackerte hinter der Küchentür. Wenige Sekunden später kam Igor mit 2 Tassen Tee auf einem Tablett in die Werkstatt.
»Wie kommt die Arbeit an den neuen Navigationstabellen voran?«
»Leider konnte ich dabei kaum Fortschritte erzielen«, sagte Jeremy. »Ich habe mich hauptsächlich mit den Eigenschaften von Kristallen beschäftigt.«
»Nun, wir sind natürlich dankbar, wenn du Zeit für uns erübrigen kannst«, sagte Dr. Hopkins. »Und wenn ich hinzufügen darf, es freut mich, dass du dich für neue Dinge interessierst. Wenn man sich zu sehr auf eine Sache konzentriert, so leidet das Gehirn darunter.«
»Ich habe Medizin«, sagte Jeremy.
»Ja, natürlich. Und da wir gerade dabei sind, ich bin heute zufällig an der Apotheke vorbeigekommen.«
Dr. Hopkins holte eine große, in Papier gewickelte Flasche hervor.
»Danke«,
Jeremy deutete auf ein Regal.
»Wie du siehst, habe ich nicht mehr viel.«
»Ja, das dachte ich mir«, meinte Dr. Hopkins.
Die Uhrmacher behielten den Pegel in Jeremys Medizinflasche genau im Auge. Dr. Hopkins trank den Rest des Tees und stellte die Tasse auf die Untertasse.
»Und jetzt muss ich gehen«, sagte er. »Es gibt so viel zu tun. Möchte dich nicht von der Arbeit abhalten. Kristalle, wie? Wundervolle Dinge, so hübsch.«
Igor wartete draußen, als Dr. Hopkins den Laden verließ. Als er in die Werkstatt zurückkehrte, füllte Jeremy gerade einen Löffel mit der blauen Medizin. Als der Löffel ganz voll war, schüttete er ihn in den Ausguss. »Sie prüfen nach«, sagte er. »Sie glauben, ich merke nichts davon.«
»Bestimmt meinen wir gut, Herr.«
»Wenn ich die Medizin nehme, kann ich nicht mehr so gut denken«, fuhr Jeremy fort. »Ohne komme ich viel besser zurecht, findest du nicht? Die Medizin behindert mich nur.«
Igor schwieg. Seit Jeremy auf die Medizin verzichtete, hatte er nicht damit begonnen zu brabbeln und Dinge zu rufen wie »Verrückt! Die Leute sagen, ich sei verrückt, aber ich werde es ihnen zeigen!« Stattdessen wurde er noch konzentrierter. Und dann sein Lächeln. Ein Igor erschrak nicht leicht, sonst wäre er wohl kaum in der Lage gewesen, in den Spiegel zu sehen. Aber Jeremy beunruhigte ihn ein wenig.
Luce rückte geduldig einen kleinen Spiegel zurecht, um das Sonnenlicht auf eine günstigere Stelle des Bonsai-Berges zu lenken. Dabei summte er leise vor sich hin. Lobsang saß im Schneidersitz auf den Steinen und blätterte vorsichtig in dem alten Notizbuch. In verblasster Tinte stand darauf geschrieben »Der Weg von Frau Kosmopilit«. Sanfter Wind trug den Duft von Kirschblüten heran. Es wäre nett, wenn man einmal nur ein einziges Mal Kirschen pflücken könnte, dachte Luce. »Ich bin in Ankh Morpork gewesen«, sagte er, richtete sich auf und ging zum nächsten Berg. Nach einem Leben der Suche fand ich schließlich einen Weg. Meinen Weg.
»Und du hast den ganzen weiten Weg bis nach Ankh Morpork zurückgelegt«, sagte Lobsang fassungslos.
Und so landete ich ruhigen Geistes und mit leeren Taschen in der Quirmstraße, erklärte der Kehrer und lächelte heiter, als er sich daran erinnerte. Dort erblickte ich ein Schild im Fenster, auf dem geschrieben stand, Zimmer zu vermieten. Auf diese Weise lernte ich Frau Kosmopolit kennen. Auf mein Klopfen hin öffnete sie die Tür, und als ich zögerte, weil ich nicht wusste, welche Sprache ich benutzen sollte, sagte sie, »Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit, weißt du?« Fast aufs Wort genau ein Ausspruch von Wen. Sofort wurde mir klar, dass ich gefunden hatte, was ich suchte. Tagsüber spülte ich das Geschirr in einem Gasthaus für 20 Cent pro Tag und alle Speisereste, die ich tragen konnte. Abends half ich Frau Kosmopolit, das Haus zu reinigen, und ich hörte immer aufmerksam zu, wenn sie etwas sagte. Sie fegte mit einem guten, natürlichen Rhythmus, und sie bewies enorme Weisheit. Schon nach 2 Tagen sprach sie jene Worte, die über Wens Lippen kamen, als er die wahre Natur der Zeit verstand. Es geschah, als ich um einen Nachlass bat, weil ich nicht im Bett schlief, sondern auf einer Matte. Da sagte sie, ich bin nicht von gestern, Herr Luce. Erstaunlich, und dabei kann sie die heiligen Texte überhaupt nicht gelesen haben. Ich blieb 3 Monate und fegte das Haus, wie es sich für einen Schüler gehört. Und dann kehrte ich hierher zurück, den Weg klar vor mir. Ich bin ein kleiner Mann und habe nur einen Besen, sagte Luce schlicht. Praktisch überall gibt es schmutzigen Boden, der gefegt werden muss. Ein Mann mit einem Besen ist völlig harmlos.
Was? Und das war alles? Keine besonderen Kampftechniken? Fragte Lobsang.
Oh, immer als letztes Mittel. Historische Strukturen brauchen Hirten, keine Schlechter. Holz hackt man besser mit der Axt, sagte Luce. Nein, zur Gewalt greift nur der Gewaltsame. Wenn man bedrängt wird, genügt in den meisten Fällen ein Besen.
Luce!
Der Chefakolyt des Abts stand schnaufend in der Tür und winkte aufgeregt.
Du musst sofort mitkommen, und das gilt für alle Mönche, die auf einen Ausflug in die Welt vorbereitet sind. Zum Mandala-Saal, schnell!
Es kam zu einem Durcheinander auf der Galerie. Einige Mönche bahnten sich einen Weg durch die Menge.
»Ah, Aufregung«, sagte Luce. »Was ist los?«, fragte Lobsang, als der letzte Mönch forthastete.
»Ich schätze, das erfahren wir bald«, erwiderte Luce und begann damit, sich eine Zigarette zu rollen.